Wüste wird. So kaufte Josef alles Ackerland der Ägypter für den Pharao auf, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lastete. Und so wurde das Land zum Eigentum des Pharao. Das Volk aber ließ er in die verschiedenen Städte bringen, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Nur die Äcker der Priester kaufte er nicht, denn die Priester bezogen ein festes Einkommen vom Pharao und ernährten sich von ihrem festen Einkommen, das ihnen der Pharao gab, darum brauchten sie ihre Äcker nicht zu verkaufen. Und Josef sprach zum Volk: Ich habe euch heute samt eurem Land für den Pharao gekauft, hier ist Samen für euch, beseht das Land. Aber vom Ertrag habt ihr dem Pharao den fünften zu geben und vier Teile sollen euch zur Verfügung stehen zum Besehen der Felder und zum Unterhalt für euch selbst und euer Gesinde und zur Nahrung für eure Kinder. Da sprachen sie: Du hast uns das Leben erhalten, wenn wir Gnade finden vor den Augen unseres Herrn, so wollen wir Knechte des Pharao sein. Da machte Josef dies zum Gesetz für das Ackerland Ägyptens bis zum heutigen Tag, dass dem Pharao der fünfte gehört, nur die Äcker der Priester wurden nicht Eigentum des Pharao. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Gosen, und sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten, und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue, begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach: Ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir. Da schwor er ihm. Und Israel betete an am Kopfende des Bettes. Lass uns noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater, wir kommen zu deinem Wort. Wir kommen, um von dir belehrt zu werden, und wir wissen, dass es viele Stellen gibt, die wir nicht in seiner Tiefe sehen, noch im Ausmaß dessen, was du uns sagen möchtest. Wir kommen aber doch, um von dir belehrt zu werden, und bitten dich, gib uns diesen belehrbaren Geist. Sei du unser Lehrer, mach uns weise, gib uns Einsicht und Verständnis, neige unser Herz deinem Reden zu. Herr, wir bitten dich, nimm die falschen Denkweisen, die falschen Lehren dieser Zeit aus unserem Kopf. Gib, dass unser Denken gesund ist vor dir, dass wir die Gesetzmäßigkeiten der Ewigkeit verstehen und dass du dir Frucht schaffst durch unser Leben, wie wir es auch hier in diesem Text sehen. So komm du in unsere Mitte und leite uns, führe uns durch deinen Heiligen Geist. Denke an dein Volk und segne dein Volk. Wir bitten dich für jeden Einzelnen, der zuhört, ob hier oder durch das Internet. Wir bitten dich, komm du und segne deine Kinder. Aber auch für die wollen wir beten, die nicht errettet sind, dass sie dich erkennen als der, der du bist und sich vor dir neigen, dass du, Herr, deinen Sieg groß machst, indem du Herzen überwindest und sie in deinen Dienst führst. Amen. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was darin ist, sagt Psalm 103. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was darin ist. Gehörst du auch dem Herrn? Und ich meine das nicht einfach als theoretische Tatsache, sondern ich meine in der Weise, dass du sagen würdest: Ich gehöre dem Herrn. Und ich meine es nicht mal nur so, dass du sagst, ich gehöre dem Herrn, als ein Bekenntnis oder als eine Anerkennung deines Statuses vor Gott, sondern ich meine es so, wie es in Jesaja heißt: als Freudenruf. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin sein Eigentum. In Jesaja 35 heißt es, er wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben. Er selbst tut es freiwillig. Nun, unser Text ist in gewisser Weise eine Herausforderung für uns, weil er manche Dinge mit sich bringt, die wir auch als Missbrauch kennen. Das heißt, wenn wir diesen Text lesen von Josef, wie er ganz Ägypten dem Pharao unterwirft und ganz Ägypten enteignet und es zum Eigentum Pharaos macht, dann wissen wir von vielen Missbrauchssituationen, gerade heutzutage, bei denen es uns schwerfällt, dann das Gute darin zu sehen. Ich habe von einer Predigt gehört, ich habe sie gar nicht angehört, aber der hatte das überschrieben, der große Fall Josefs, weil er meinte, hier wäre Josef ganz tief gefallen, weil er sozusagen hier eine Monopolstellung des Pharao erarbeitet hat für den Pharao und das Volk seiner Freiheit beraubt hat und es im Grunde genommen zu Knechten Pharaos gemacht hat. Ich werde gleich noch etwas darauf eingehen. Lass uns aber vorher etwas vielleicht für die, die jetzt nicht ganz mit uns durch die Texte von Josef und den Erzvätern gegangen sind, ein paar Dinge erinnern, die vielleicht wichtig sind, wichtig, um auch solche Texte zu verstehen, vor allem auch, um die Perspektive der Bibel zu haben, an diesen Text heranzugehen. Gott offenbarte sich im Leben der Väter Abraham, Isaac und Jakob. Auch unsere Geschichte über Josef beginnt damit, dies ist die Geschichte Jakobs, Josef 17 Jahre alt, und lehrt uns somit, dass wir in den Details der Geschichte nicht vergessen sollen, dass das zur Geschichte Jakobs gehört, denn Gott hat nun mal gesagt, ich bin der Gott Jakobs. Nun, das heißt nicht, dass Gott nicht sowohl sich an Jakob offenbarte, als auch an seinen Söhnen. Und wir haben bei Juda gesehen, wie wunderbar Gott an Juda gehandelt hat, dass Juda in besonderer Weise eine Veränderung erfahren hat. Aber um es nochmal als Gesamtes zu sehen, Gott, der nun sich dem Abraham und dem Isaac und dem Jakob offenbart hat, offenbarte sich nicht nur so, dass er erschienen ist und im Traum und im Nachtgesicht zu ihnen geredet hat und nicht nur, dass er sie Propheten nennt, weil er sich ihnen mitgeteilt hat und seine Herrlichkeit offenbart hat, sondern auch in der Weise, dass er an ihnen gehandelt hat. Gott war der Handelnde in ihrem Leben. Und so werden die Lebensgeschichten von Jakob, Abraham, Isaac und Jakob zu Lebensgeschichten der Offenbarung Gottes. So wichtig von Gott ausgesucht oder so entscheidend von Gott ausgesucht, dass Gott gewisse Ereignisse herausnimmt und sie aufschreibt. Nun, Gott hat nicht Geschichten ausgedacht, die er aufschreiben ließ, damit wir eine schöne Geschichte haben, um eine Lektion daraus zu lernen, sondern Gott hat an seinem Volk gehandelt, damit das ganze Handeln Gottes für uns zu einer Lektion wird. So sagt es uns Paulus. Warum ließ Gott, und jetzt nehmen wir mal einfach ein Ereignis heraus, warum ließ Gott den Abraham Fürbitte tun für Lot? Um uns zu zeigen, dass es einen größeren Bedarf wie Abraham, nämlich den Herrn Jesus, der Fürbitte tut für uns. Warum ließ Gott dem Abraham den Isaak opfern? Um uns zu lehren und uns Einsicht zu geben und dem Abraham zu lehren, dass der Tag kommen wird, wo er seinen Sohn opfern würde. Bei Abraham griff er ein. Er schickte ihn bis nach Moria, aber dann gab er den Ersatz. Und wie groß waren die Lektionen, die Gott dem Abraham damit mitteilte. Und Abraham als Prophet und Isaac und Jakob, sie erkannten das Handeln Gottes und sie erkannten auch die Weisheit im Handeln Gottes. Warum ließ Gott dem Abraham in einen Bund treten und Abraham spaltete die Tiere und er vertrieb die Vögel da zwischen den Tieren, die auf die Tiere herabstürzen wollten, bis er in einem tiefen Schlaf fiel und merkte, er schlief und Gott geht durch die Tiere. Und der Gott zeigt ihm, dass er der Garant des Bundes ist und nicht Abraham. Wir merken, all diese Geschichten sind nicht einfach nur Geschichten, sondern sind Handeln, sind Geschichten oder Tatsachen, Berichte des Handelns Gottes im Leben der Väter, damit sie etwas lernen über Christus, über die Herrlichkeit der Erlösung, über die Treue Gottes, über die Weisheit Gottes. Gott offenbart sich an ihnen und offenbart sich durch ihr Handeln an uns, weil er das aufschreiben ließ. Jesus sagt, wir wissen manchmal nicht, wie weit das geht, aber Jesus sagt im Neuen Testament, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Merken wir, was er da sagte, was er da sagt? Abraham blieb nicht bei dem sichtbaren Handeln, das eben nur äußerlich war, sondern Abraham sah, dass hier Gott redet und Gott auf etwas Größeres hinwies. Und Abraham wusste, Gott wird seinen Erlöser senden und Abraham freute sich. Er jubelte schon damals über den Erlöser, den Gott senden würde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir immer wieder zurückkommen zu den Berichten. Wir dürfen nicht einfach von den Berichten wegspringen in irgendeine Vergeistlichung, aber wir müssen doch genau hinschauen und uns fragen, was zeigt Gott hier, was will er uns zeigen, was lernen wir im Gesamtblick, in der Gesamtlehre der Schrift. Und so glaube ich, dass auch dieser Text uns mehr zeigt als nur Josef. Es zeigt uns den zweiten Josef, den wahren Josef, den Herrn Jesus Christus, in seinem Handeln. Nun, wenn wir nun als zweites auf Josefs Handeln hier hinschauen, dann komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte, da kennen wir den Missbrauch. Im Dritten Reich. Da versammelten sich die Leitung oder die Führer, habe ich von einem Geschichtslehrer, die Leiter von IG Farben und nannten sich Rat der Götter, um unter sich die Weltherrschaft aufzuteilen, um die Weltherrschaft anzustreben. Sie haben ganz klar davon gesprochen. Als Marx und Engels beschlossen, die Revolution in Russland einzuführen, da sagten sie ganz klar, wir müssen die Brotgeber sein, damit wir dem Volk auch sagen, was es zu glauben hat. Sie dienten dem Satan, aber sie nannten es Befreier der Arbeiter. Also sie waren scheinbar Wohltäter. Aber im Grunde genommen ging es sie um sich selbst, um ihre Macht. Sie taten so, als würden sie das Volk in die Freiheit bringen, aber sie brachten sie in eine wirklich furchtbare Sklaverei mit vielen Toten. Es gibt auch ähnliche Parallelen, Machtbestrebungen heute. Man sagt, man kümmert sich um unsere Gesundheit, aber es geht um Macht. Es geht um die Aufrichtung eines Staates, einer Herrschaft, eben wie in China oder eben mit mehr Macht, mit mehr Autorität. Und wir können über die Details diskutieren, aber eins wissen wir, seit die Könige der Erde herrschen und Macht ausüben, lassen sie sich Wohltäter nennen, aber sie sind Diener Satans und in der Auflehnung sind sie gegen Gott. Psalm 2 fasst es zusammen, die Apostel wiederholen es, warum die Könige der Erde toben und die Nationen und sie sinnen Böses gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Warum toben die Nationen? Als Frage wird es ja aufgeworfen, und sind in Eitles die Völkerschaften. Wir leben in einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Und in dieser Auflehnung gegen Gott gibt es so viel Machtmissbrauch, so viel Selbstherrlichkeit. Der Mensch will die Erde besitzen, die Gott gehört. Und er will nicht, dass Gott über ihn herrscht. Und er will nicht, dass Gott das Sagen hat. Josef haben wir nicht so kennengelernt. Josef hatte zwar gleich am Anfang den Traum, dass er eine Machtstellung haben wird, dass seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm beugen würden. Und mag auch manches am Anfang dann Unreife und Einbildung in seinem Herzen sein, der Herr hatte einen Weg für ihn, der nicht so leicht war. Ein Kreuz, könnten wir sagen. Dass das Kreuz unseres Herrn in vielerlei Weise vorschattete. Seine Brüder hassten ihn, wie sie Jesus hassten. Sie verkauften ihn, wie Jesus verkauft wurde. Sie hätten ihn getötet. Sie warfen ihn in die Grube. Sie verkauften ihn als Sklaven. Er war lange Zeit Sklave. Wieder wurde er entrechtet. War da, wo er treu arbeitete, er wurde entrechtet. Er wurde beschuldigt, böse Taten begangen zu haben und dafür bestraft, wie der Herr Jesus. Auch ihn hat man der Gotteslästerung bezichtigt, obwohl er nur Gutes tat und die Wahrheit redete. Aber die Bibel sagt bei Josef, bis das Wort des Herrn ihn geläutert hat und der Punkt kam, wo der Pharao nach ihm rief. Der Punkt kam, wo er in die Herrschaft eingesetzt wurde. Und wir springen mal ganz schnell zu dem Zeitpunkt, wo die Brüder zu ihm kommen und er die Brüder vor sich sieht, die ihn damals umgebracht hätten, wenn sie es gekonnt hätten, die ihn einfach als Sklave verkauft hatten und so sozusagen verantwortlich war für das Schicksal der Sklaverei, für das Schicksal, ein Sklave zu sein in einem fremden Land, ohne Brüder und ohne Väter. Und was sagt Josef da? Er sagt, der Herr hat mich hergebracht. Gott war es. Gott war es, der mich hier an diesen Ort brachte. Und er tröstet seine Brüder und sagt, nicht ihr habt es getan, Gott hat es getan. Aber er bleibt nicht dabei stehen, die Souveränität Gottes zu sehen im ganzen Handeln, in seinem persönlichen Leben, sondern er zeigt sogar die Bestimmung, dass er verstanden hat, zu welcher Bestimmung er da ist. Er sagt, um euch und eure Kinder am Leben zu erhalten. Ich bin hier, Gott hat mich vorhergesandt, um euch, die Mörder, die Verbrecher, zu segnen, um euch zu bewahren vor der Hungersnot, um eure Kinder zu füttern. Und genau das tut er. Er ruft nachher seine Brüder mit der Familie her. Er sagt zum Vater, komm hierher, hier kann ich dich versorgen. Und er sorgt dafür, nicht, dass sie einfach irgendwo eine Ecke bekommen, wo sie mal sozusagen das Brot der Notdurft bekommen, sondern er sorgt dafür, dass sie das Beste des Landes bekommen, den Reichtum des Landes Ägypten und gibt ihnen frei alles, was sie brauchten, um zu leben und sich auszubreiten und zu vermehren. Und unser Text sagt, dass sie sich reichlich, dass Gott Jakob mit seiner Familie dort reichlich segnete und sie das Land in Besitz nahmen. Sie wurden hier reich in der Zeit der Hungersnot. Und wie schön ist das Bild auch von dem, was hier passiert, nämlich sie empfangen alles von Pharao um Josefs Willen. Und sie empfangen im Land der Fremdlingschaft, nicht im Land der Verheißung, im Land der Fremdlingschaft und dann noch in der Hungersnot, ohne Sorge, den ganzen Reichtum Ägyptens. Es ist so ein herrliches Bild für die Gnade Gottes, wie Gott seinem Volk mit Segnungen, wie Gott sein Volk mit Segnungen überschüttet, in überreichem Maß, im Land der Fremdlingschaft. Denn das sind wir, wenn wir Gottes Kinder sind. Du und ich. Und dieses Land gleicht in vielerlei Hinsicht, geistlich gesehen, einer Wüste. Einer Wüste. Einer Zeit der Hungersnot, des Elends. Und Gott lässt die Segnungen des Himmels in überreichem Maß seinen Kindern zukommen, mit allem, was sie brauchen. Mit allem, was sie brauchen, um Christi willen. Seht ihr, es sind wirklich herrliche Bilder, mit denen Gott das Heil vorschattet, mit denen Gott uns hilft, das Ausmaß in seiner Schönheit zu sehen und mitzuempfinden und zu durchdenken. Nun, wir haben die Haltung Josefs gesehen. Josef sagt, dafür bin ich hier. Ich bin hier, weil Gott mich hier eingesetzt hat. Und der Unterschied zu aller Machtherrlichkeit oder Selbstherrlichkeit bei Josef zu der heutigen Selbstherrlichkeit oder die es immer wieder in der Geschichte gab, sehen wir hier bei Josef ganz einfach in dem Bewusstsein, dass er wusste, ich stehe hier in der Verantwortung vor Gott. Gott hat mich hier hergestellt für sein Volk, erstens, und zweitens, um sein Diener zu sein in der Aufgabe. Und genau das macht Josef. Er ist der Diener. Alles Geld leitet er dem Pharao weiter, er macht es nicht für sich. Jeder Staatsminister, der ohne Gottesfurcht Staatsminister ist, was macht er? Der guckt, wie schnell, wie einfach er die Dinge so leiten kann, dass möglichst vielen die eigenen Kanäle hineingeht. Das finden wir in der ganzen Welt, nicht so Josef. Er kümmert sich nicht um seine Kanäle. Er versklavt das Volk auch nicht sich selbst gegenüber, was ja am Ende dabei rauskommt, sondern er sorgt dafür, dass alles dem Pharao gehört. Er bringt es also, er führt es dem Pharao zu. In jeder Hinsicht jemand, der in Gottes Furcht lebte und sich selbst verleugnete und das Wohl des Volkes im Auge hatte. Und jetzt merken wir, wie oft wir Dinge durch unsere eigene Brille sehen und wie oft Vorbehalte bzw. Vorurteile uns treiben, ein Urteil zu fällen, das eigentlich gar nicht angemessen ist. In der Geschichte sind wir oft, also wenn wir die Geschichte beurteilen, dann hören wir, oder wenn heute die Geschichte beurteilt wird, dann hören wir ganz oft, dass Geschichte nach der Ideologie heute beurteilt wird. Man schaut nur in die Hexenverbrennungen hinein. Man denkt an die Rolle der Frau. Man frage viele andere Bereiche. Man guckt in viele andere Bereiche hinein. Und wir merken, wir erheben Ideologien unserer Zeit als Maßstab, um die Vergangenheit zu beurteilen, und machen uns nicht die Mühe, mal einmal darüber nachzudenken, dass die Menschen vor uns nicht dümmer waren wie wir, sondern genauso beschaffen wie wir. Und dass die Menschen vor uns auch ein Urteil hatten und einen Geschmack. Und dass sie auch denken konnten, genauso wie wir. Und nur weil sie nicht Flugzeug flogen, heißt das noch lange nicht, dass sie dümmer waren wie wir. Denn wir bauen auf ihre Erfindungen auf. Und das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes, wenn wir zurückschauen. Und wenn wir jetzt hier hinschauen, wie das Volk es beurteilt, dann sehen wir, dass das Volk Josef als Wohltäter sah. Das Volk hat nicht gesagt, du beutest uns aus, du beraubst uns, sondern das Volk sagt hier, kommt hier mit Zuversicht zu Josef. Es ist das Erste, was wir sehen können. Das Volk weiß, es kann mit ihrer Not zu Josef kommen. Und dann, denn es heißt hier, sie sagen, gib uns Brot, warum sollen wir vor deinen Augen sterben, weil kein Geld mehr da ist. Ich bin bei Vers 15. Und Josef sagte, bringt euer Vieh her, wenn ihr kein Geld habt. Er suchte also eine Lösung für sie. Und so gaben sie ihm alles. Vers 18, als nun jenes Jahr verflossen war, kamen sie zu ihm im nächsten Jahr und sprachen, wir wollen unserem Herrn nicht verhehlen, dass, weil das Geld ausgegangen ist und das Vieh unserem Herrn gehört, nunmehr nichts mehr übrig bleibt vor unserem Herrn als unser Leib und unser Feld. Warum sollen wir umkommen vor deinen Augen? Wir und unser Feld, kaufe uns um Brot samt unserem Feld, dass wir und unser Feld dem Pharao dienstbar seien. Merken wir, sie bieten sich an und sagen, wir wollen dem Pharao dienstbar sein, kaufe du uns. Nun, was sollten sie dem Pharao denn geben in dem Jahr der Hungersnot? Welchen Ertrag würden sie denn geben dem Pharao? Wird der Pharao was davon haben, der seine Kornspeicher voll hat und das Geld alles hat? Wir merken schon, das war nicht unbedingt ein gutes Geschäft erstmal. Josef gibt ihnen das, aber er spricht es mit ihnen ab, und das heißt hier, so kaufte Josef alles Ackerland, Vers 20, der Ägypter für den Pharao auf. Den Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lastete. Ich habe so manches Mal gedacht, sie hatten doch alle gewusst von der Vorhersage, vom Traum des Pharao, spätestens in den Gesetzen, die erlassen wurden, dass sie von der Ernte einsammeln sollten, dass die Hungersnot kommen würde. Warum haben sie nicht selbst Brot gespeichert? Warum ließen sie alles Josef speichern und sie selbst dachten nicht daran, auch mal etwas zur Seite zu legen im Jahr des Überflusses? Er lebte nicht in einer Zeit, wo man dafür sorgte, dass jeder ein gutes Essen hat, auch wenn er nicht arbeitet, auch wenn er gar nichts tut. Er lebte nicht in einer Zeit, wo man dachte, dass jeder das haben müsste. Er lebte in einer Zeit, wo es normal war. Und wir wissen das aus den Gesetzen des Volkes Israel. Dass wenn jemand verarmte, weil er seine Arbeit nicht machte, der Punkt kommen würde, wo er seinen Acker verkaufen müsste. wo er sich selbst als Sklave verkauft hat oder seine Kinder. Das waren die Gesetze damals. Josef handelt hier rechtmäßig, anständig in den Gesetzen, die damals herrschten. Sie lernten etwas von Arbeit und Fleiß und sie mussten dabei bleiben, zu arbeiten und fleißig zu sein. Und seht, sie sagen das auch nochmal, nachdem er sozusagen festgelegt hat, dass sie den fünften Teil dem Pharao geben müssen, da sagen sie in Vers 25, da sprachen sie, du hast uns das Leben erhalten. Wenn wir Gnade finden vor den Augen unseres Herrn, so wollen wir Knechte des Pharao sein. Das ist ihre Antwort. Und obwohl Josef dann Entscheidungen trifft, die eigentlich für jeden nicht unbedingt immer leicht sind, wir müssen überlegen, was das mit uns bedeuten würde, als sie nämlich alles Land dem Pharao verkauft hatten, sodass das Land dem Pharao gehörte, machte Josef Folgendes, er teilte das Land neu ein. Und er nahm die Leute und versetzte die. Er sagte hier, du bist ein guter Arbeiter dort und du dort. Also das heißt, er plante strategisch, was wichtig und gut wäre für das ganze Land, sodass sie angesiedelt wurden als Bauern, um für Pharao zu ernten und zu säen. Und 20% mussten sie abgeben, das heißt, den fünften Teil mussten sie dem Pharao abgeben. Aber 4 Teile konnten sie behalten. Auch hier merken wir, dass er sehr wohlwollend war mit ihnen. Wir sollten mal nur unsere Steuern heute berechnen. Das sind 20% oft wenig. Das sind 20% oft wenig. All die Abgaben, die da gemacht werden. Aber Josef macht etwas, wir merken also, der Geist Josefs hier ist, dass er sich selbst vor Gott verantwortlich sieht in seiner Stellung als Verwalter von ganz Ägypten. Er nutzt diese Stellung, um dem Volke Gottes Gutes zu tun, aber gleichzeitig wird er zum Erhalter des Volkes Ägypten, dieses heidnischen Landes, und zum Segen für alle, für die ganze damalige Welt. Zum Brotgeber, das heißt hier von Kanaan und von Ägypten. Und wie viele Leute von überall kamen und am Leben blieben um Josefs Willen, das wird nur angedeutet in diesem Text. Und darum ist Josef in seinem Handeln hier verantwortungsvoll und zeigt uns eine ganz wichtige Lektion, wichtige Lektion für uns, die wir verstehen müssen, auch als Menschen auf dieser Erde, ob wir nun Christen sind, ob wir uns nun Christen nennen oder nicht. Diese Erde gehört dem Herrn und alles, was auf der Erde ist, gehört dem Herrn. Und er gibt uns Güter seiner Erde und er gibt sie uns zur Verwaltung. Und wir sind verantwortlich, das, was er uns gegeben hat, zu seiner Ehre zu verwalten. Der Herr Jesus macht es sehr deutlich in seinem Beispiel mit dem treuen und klugen Knecht in seiner Endzeitrede. Er sagt, wo ist nun der treue und kluge Knecht? Und er sagt damit, wonach schaut der Herr, wonach hält der Herr Ausschau? Er hält Ausschau nach den Menschen, die verstanden haben, dass sie Position haben, dass sie Weisheit haben, dass sie Macht haben, dass sie Autorität haben und dass all das, was sie da bekommen haben, nichts anderes ist als ein Dienst. Sie sind Sklaven, denn Jesus nennt ihn, wo ist nun der treue und kluge Sklave? Und wozu ist der Sklave, sagt er, also warum ist jemand, um es zu übertragen, warum ist jemand Bundeskanzler, warum ist jemand Firmenchef, warum ist jemand Bürgermeister? Er sagt, Gott hat ihn eingestellt. Und welche Verantwortung hat er vor Gott? Seine Position und seinen Einfluss und sein Geld zu benutzen zum Wohle derer, die Gott ihm unterordnet hat. Ein Diener zu sein. Nichts anderes als ein Diener zu sein, ein Sklave. Gehörst du dem Herrn? Das war ja die Frage am Anfang. Gehörst du dem Herrn? Dann bedenke, du bist ein Sklave. Als diese Leute hier sahen, dass Josef sie am Leben erhielt. Sie sagten, wir wollen deine Knechte sein. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, willst du sein Knecht sein? Aber hier, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Hier sehen wir ganz einfach, dass Josef wusste, wofür er diese Position hatte. Und er diente dem Herrn in seiner Position. Wem gehört dein Geld? Wem gehört deine Autorität? Wem gehört deine Weisheit? Wem gehören die Gaben, die du hast, dein Geschick, das du hast? Wie verwaltest du sie? Verstehst du, dass du der Diener bist und nichts anderes als Diener? Aber ich möchte das nicht so negativ sagen. Siehst du, dass Dienst, den Dienst Gottes in deiner Position, der Dienst Gottes in deiner Position deine höchste Berufung ist? Gottes Gabe an dir, sodass du ihm dienen darfst? Gottes Gabe, um sein Werk zu tun in deiner Position? Schaut, das verändert alles. Das war, was Josef hier bestimmte. Aber schauen wir weiter und sehen, dass hier dieses Ereignis auch den größeren Josef, den Herrn Jesus Christus, in vielfacher Hinsicht vorschattet. Josef erhielt Ägypten hier nur sozusagen äußerlich am Leben. Sie mussten alle sterben. Und auch wenn sie in diese Hungersnot überlebten aufgrund des Brotes, das Josef verteilte und aufgrund der Weisheit, mit der er die Ägypten strukturierte. Nur nebenbei, die Weisheit in Josefs Strategie lag darin, dass sie fleißig sein mussten und in der Hungersnot nicht lernten, faul zu sein und nachlässig, weil alles vom Staat kommt. Sie mussten bis zum Ende fleißig sein. Und er hat ihnen damit viel mehr gegeben, als sie vielleicht in dem Moment glaubten. Aber um zurückzugehen, dass Josef eben nur ihr äußerliches Leben erhalten hat und nicht mehr. Sie alle sind später gestorben und sie mussten sterben wie jeder andere auch. Der größere Josef gibt das wahrhaftige Brot. Ich bin das Brot des Lebens, der Herr Jesus Christus sagt es. Wer zu ihm kommt, wird ewiges Leben haben. Und er kam auf die Erde, um sein Volk zu segnen, aber durch ihn wurde er, durch Christus wurde die ganze Erde gesegnet. Er ist zum Heil geworden für alle Enden der Erde. Und wie viele Segnungen durch die Erlösung und durch das Evangelium auf die ganze Erde gekommen sind, können wir gar nicht ermessen. So wie die Leute damals nicht mal ermessen konnten, was alles Gutes geschehen ist, so können auch wir nicht mal ermessen, welche Segnungen, welches Heil, welche Vorrechte Gott über die ganze Erde gebracht hat. Es gab mal einen Professor, der hat einfach nur mal Missionsstationen analysiert und sich die Frage gestellt, was ist nach 10, 20 Jahren mit der Mission geworden? Und der hat die Missionsstationen anhand von zwei wichtigen Faktoren analysiert. Was ist der Schwerpunkt der Mission? Wohltätigkeit oder das Evangelium? Also, die Missionsarbeit legte sie ihren Schwerpunkt auf Krankenhäuser, auf Gesundheit, auf Lesefähigkeit und so weiter oder auf das Evangelium. Und er sagte, das Ergebnis war so eindeutig, da wo der Mittelpunkt des Evangeliums und der Schwerpunkt des Evangeliums das Evangelium war, war der Wohlstand, Gesundheitsvorsorge, gesellschaftliche Ordnung weit größer als in Ländern, wo man den Schwerpunkt auf Wohltätigkeit gelegt hat. In den Missionsstationen, ja. Der Segen des Evangeliums. Es gibt neuere Professoren, die genau das wiederum belegen und sagen, unser Wohlstand beruht auf einer christlichen Ethik. Der Wohlstand des Evangeliums. Der Segen, der durchs Evangelium auf die Menschen kommt. Und das können wir nicht mal in seinem Ausmaß ermessen. Aber was wir sehen müssen ist, als Christus auf die Erde kam, kam er in erster Linie für sein Volk, um sein Volk zu erlösen. Aber als er auf die Erde kam, brachte er durch das Evangelium, dass er in der ganzen Welt verkündigt hat, so viel Licht, so viel Heil, so viel Leben hinein. Und auch so viel Wohlstand, auch äußerlichen Wohlstand, Segnungen, die als Folge des Evangeliums auf die ganze Menschheit kommen. Aber was ist das Ziel Christi auf der Erde? Genau das Gleiche, was Josef hatte, nämlich er unterwirft die ganze Erde. Sein Ziel ist es, die ganze Erde Gott zu unterwerfen. Und er wird es tun und er wird erfolgreich darin sein. Er sammelt sich sein Volk zum Besitztum, aber die ganze Erde gehört dem Herrn. Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief, ich möchte es uns mal vorlesen. Im ersten Korintherbrief zeigt er den Sieg Christi und was dieser Sieg im Grunde genommen der Auferstehung insgesamt für die ganze Welt und für die Zukunft der Welt bedeutet. 1. Korinther 15. Da zeigt er, dass der Sieg Christi nun in erster Linie ein Sieg war über den Tod. Das ist ja sein Beweis der Auferstehung. Und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Warum? Weil unsere Hoffnung vergeblich ist. Ab Vers 20 lese ich jetzt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft und Gewalt und Macht beseitigt hat. Er kommt für sein Volk. Aber er wird jede Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht beseitigen. Philipper 2 sagt, dass alles ihm vom Vater schon übergeben ist. Der Tag kommt, wo der Mächtige, der Mann der Gesetzlosigkeit, der sich überhebt über alles, der nämlich genau das aufrichtet, was der Schrecken der Menschheit ist, eine Weltherrschaft, ohne Gott, unter der Macht Satans, wo der auch beseitigt wird. In Offenbarung haben wir davon gelesen. Wo Christus alleine Herr ist. Aber schaut, was er dann tut. Wo er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Alle Feinde. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass er ihm alles unterworfen hat, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Gott, der Herr Jesus, kam, um die Herrschaft über die ganze Erde zu übernehmen. Und alle Mächte und Kräfte zu beseitigen und dann es alles zu Gott, dem Vater, zu bringen und ihm alles zu präsentieren und sich ihm zu übergeben, dem er auch gehörte. Schaut, das ist eine, hier haben wir in der Geschichte Josefs, haben wir eine wunderbare Vorschattung des Handelns des Herrn Jesus, der sich die ganze Erde unterwerfen wird, der Herr seines Volkes ist, aber der sich auch die ganze Erde unterwerfen wird. Das war der Glaube aller Heiligen zu allen Zeiten. Davon reden die Psalmen immer wieder und immer wieder. Fragt bei den Christen, überlegt in eurem eigenen Denken. Fragt bei Leuten, die sich vom Christentum distanzieren. Immer wieder bringen sie das Argument, wenn sie nicht glauben, brauchen sie Gott nicht zu gehorchen. Und wir als Christen sind bereit, das anzuerkennen und zu sagen, okay, wenn du nicht glaubst, brauchst du Gott nicht zu gehorchen. Falsch, falsch, falsch. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was auf der Erde ist. Jeder König, jeder Machthabende, jeder Herr, jeder Sklave, wer immer auch er ist, er gehört dem Herrn. Er ist auf Gottes Erde. Es ist seine Erde. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen müssen, dass er Herr ist. Und es muss der Ruf der Christen sein. Es muss die Position der Christen sein. Es muss unsere Position sein. Dem Herrn gehört die Erde. Dem Herrn gehört die Erde. Aber das bedeutet natürlich mehr als nur dem Herrn gehört die Erde allgemein. Das bedeutet, ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin sein Eigentum. Ich bin Verwalter seiner Erde, da wo er mich hingestellt hat. Ich bin hier zum Dienst. Er hat mich hier hingestellt, um ihm zu dienen, aber ihm gehört die Erde. Und wozu führe ich meinen Dienst aus? Zu seiner Ehre, um alles ihm zu unterwerfen, damit er König sei. Und so proklamiere ich seine Königsherrschaft und so proklamiere ich seine Herrschaft, sowohl mit meinem Leben, in dem es mein Ruhm ist, heilig dem Herrn, ich gehöre dem Herrn, ich bin sein Eigentum, als auch mit meinen Worten, dass ich sage, auch du musst dich ihm unterwerfen, auch du musst dem Herrn die Ehre geben, auch der König muss sich vor ihm neigen und unser Bundeskanzler und unser Parlament, sie alle müssen sich vor ihm neigen. Warum? Weil er der Herr ist und jede Gewalt und jede Herrschaft und jede Macht sich ihm unterordnen muss. Und wir merken, es verändert unser ganzes Denken, wenn wir der Bibel erlauben und selbst der Geschichte von Josefs, wenn wir ihr erlauben, uns zu hinterfragen, unsere Position zu hinterfragen und uns zu helfen, die Dinge so zu sehen, wie sie von der Ewigkeit her von Gott fest beschlossen sind. Und hier kommt ein weiterer wichtiger Punkt hinein, den möchte ich zum Abschluss uns zeigen. Ihr merkt, es hätte noch viele Anwendungen. Also diese Haltung hat noch viele Anwendungen in unserem Leben, aber unser Kapitel schließt mit den Worten 27 bis 31, in dem ein Überblick gegeben wird über Jakob und sein Leben. Jakob und sein Ende, beziehungsweise diesen Eid, den er Josef schwören lässt. Vers 27 zeigt uns, in welchem Kontext das geschieht. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Gosen, und sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Hier steht, sie nahmen es in Besitz, sie waren fruchtbar, und mehrten sich sehr. Ihr Reichtum nahm zu, ihr Besitz nahm zu und die Familie wuchs. Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Hast du mal 17 Jahre an einem Ort gelebt und die 17 Jahre waren richtig erfolgreich? 70 Jahre, fragt mich, vielleicht waren es, kennst du keine 17 Jahre in deinem Leben, sondern 3 Jahre oder 2 Jahre, die einfach nur erfolgreich waren. Wo du merkst, alles funktioniert, alles läuft so, wie du es dir gedacht hast. Und der Erfolg fließt dir zu. Das ist das, was ihnen hier passiert in Ägypten. Aber schaut, was Jakob denkt. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue, begrabe mich ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach so, schwöre mir. Da schwor er ihm, und Israel betete an am Kopfende seines Bettes. Ich will euch nur noch mal die Parallele zeigen bei Josef. Und Josef, das ist in Kapitel 50, ab Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat, Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Wir könnten sagen, wenn Jakobs Erfolg mäßig war, dann war doch Josefs Erfolg noch weit größer. Oder wenn Jakobs Erfolg schon groß war in Ägypten und sein Wohlstand in Ägypten gewachsen ist, wie viel mehr konnte das Josef sagen? Beide, und das ist das Besondere hier an Jakob und das zeigt, was sie dachten und glaubten, beide wollten ins Land der Verheißung. Beide wollten ins Land der Verheißung. Jakob wird im nächsten Kapitel dem Josef ein Stück Land geben. Josef sagt, dass er genau dort begraben werden will. Wieder in einem Bezug zur Verheißung. Jakob hat im letzten Abschnitt gesagt, ich bin ein Fremdling hier auf Erden. Ein Fremdling. Und er nennt sein Leben ein Land, ein Leben in der Fremdlingschaft, nicht nur in Ägypten, sondern auch in Kanaan, im verheißenen Land. Und das ergibt sich auch von alleine, weil wie will er zurückgebracht werden nach Kanaan? Tot, gestorben. Was nimmt er denn mit? Gestorben, tot. Was nimmt er mit? Gar nichts. Gar nichts. Warum will er denn dort begraben werden? Das Neue Testament macht es uns sehr deutlich. Gott sagt in Hebräer 11, sie warteten auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Sie wussten, dass das Ende nicht auf dieser Erde ist und dass es keinen Bestand hat, dass ein Königreich auf dieser Erde keinen Bestand hat. Sie wussten, wir sind Fremdlinge und Nichtbürger. Aber er wollte im Lande Kanaan begraben werden, weil er wusste, hier habe ich die Verheißung. Die Verheißung, dass Gott uns zum Segen macht für alle Enden der Erde. Und dann eben wussten sie, dass der Tag kommen wird, wo weder Jerusalem auf Erden noch irgendein anderes Land Erfüllung geben würde, sondern wo Gott kommen würde, um eine neue Herrschaft, ein neues Jerusalem schenken würde. Das war etwas Besonderes. Sie sahen nicht das Ende in dem verheißenen Land. Ich habe schon vor ein paar Sonntagen, weiß nicht genau, das ist bei den ersten Christen so erstaunlich. Juden, sie werden gläubig und was machen sie? Sie verkaufen ihr Erbteil in Israel. Sie verkaufen das verheißene Land. Warum? Weil sie eine neue Hoffnung hatten. Weil ihre Stadt, die sie erwarteten, eine Stadt ohne Sünde ist, eine Stadt, wo weder Sonne noch Mond scheinen wird, sondern wo Gott selbst das Licht der Stadt ist, wo Gott selbst ihre Herrlichkeit ist. Sie verwarfen ihr Erbteil, sie verkauften ihre Güter und gaben das Geld den Armen. Warum? Weil sie eine bessere Hoffnung hatten. Du lebst, um das dann zusammenzufassen, du lebst als Verwalter auf dieser Erde. Gott hat dir Verantwortung gegeben, für ihn zu leben. Die entscheidende Frage ist, wo bist du? Ich gehöre dem Herrn. Ist das dein Jubelruf? Ist das dein Schlachtruf? Ist das dein, wie soll ich sagen, dein Ausstellungsmerkmal? Ja, wenn jemand in einer bedeutenden Firma arbeitet, dann hört man sehr schnell, dass er sagt, ich arbeite da und da. Er identifiziert sich damit. Er findet das als Ehre. Ist es deine Ehre, ein Sklave Jesu Christi zu sein? Die Christen sahen das als ihre Ehre. Die Gotteskinder sehen es als ihre Ehre. Ich möchte euch das einmal vorlesen, gerade in der Verheißung zum neuen Bund. Ich glaube, das ist Jesaja 35. Jesaja 43. Ich lese mal ab Vers Jesaja nicht 43, sondern 44 ab Vers 3. Jesaja 43, 21 heißt es: Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Jetzt Vers 3. Aufgrund sozusagen des Knechtes Gottes, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Hier spricht er von dem Tag des Pfingstens, von dem Tag, wo Gott Erlösung sendet, wo Gott seinen Geist über sein Volk gibt. Und schaut, und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Und jetzt kommt die Folge. Was ist die Folge, was ist die Frucht, dass Gott seinen Geist auf sein Volk ausgießt? Vers 5. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Oh, ich bin ein Kind Jakobs. Und ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben. Er sagt, ich gehöre dem Herrn. Der macht die Unterschrift. Ja, das ist wie ein Eid. Der sagt, ich gehöre dem Herrn. Und sich den Ehrennamen Israel geben, Gottesstreiter. Er steht nicht einfach so, er wird sich Israel nennen, sondern er sagt, ich werde sich den Ehrennamen Israel geben. Wir wollen schließen. Aber wir wollen uns einfach dann, die wollen uns noch einmal diese Fragen stellen. Siehst du deine Verantwortung in diesem Leben als Gotteskind? Siehst du, welche eine Bedeutung es hat, dem Herrn zu gehören? Wofür lebst du? Lebst du, um Gott den Dienst darzureichen, der deine Pflicht ist, um zu sagen, das ist meine Pflichtung, das Verpflichtung, das will ich vor Gott tun, und wenn ich das und das und das und das mache, bin ich doch ein guter Christ und alle müssten doch mit mir zufrieden sein. Mustergemeindeglied. Und das kann ich ganz schnell vor Menschen werden. Gott fragt nach deinem Herzen. Gott fragt nach deiner Herzenseinstellung. Gott fragt danach, was ist dein Ziel? Wofür lebst du? Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Gehört dein Leben dem Herrn? Gehören deine Gaben dem Herrn? Gehört dein Geld dem Herrn? Gehört deine Autorität dem Herrn? Und gehört es dem Herrn, indem du dafür arbeitest, dass dem Herrn auch alles zukommt, jeder Erfolg, jeder Segen? Ist es deine Freude, ihm alles zu Füßen zu legen und zu sagen, Herr, hier sind die Kronen, die du mir gegeben hast, hier die Talente, du gabst sie mir, ich gebe sie dir, sie gehören dir und ich gehöre dir. Wir wollen deine Sklaven sein. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Vielleicht muss ich hinzufügen, denn du hast uns das ewige Leben gegeben. Nicht nur das irdische. Du hast uns vom Tod errettet. Du hast uns eine ewige Hoffnung gegeben. Du hast uns erkauft mit deinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht, unserem Gott. Amen. Wir wollen beten. O Vater, wir danken dir für den Herrn Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir danken dir für das Heil, das du uns in ihm gegeben hast. Wir danken dir, dass wir sein Eigentum sein dürfen aufgrund dieser großen Gnade in Christus Jesus. Wir danken dir, dass du die Fesseln der Finsternis sprengst. Wir danken dir, dass du eine ewige Hoffnung gegeben hast, bei der wir das Ausmaß des Heils und der Erlösung nicht mal begreifen. Wir bitten dich, öffne unsere Augen, deine Herrlichkeit zu sehen und die Herrlichkeit der Erlösung und den Reichtum der Hoffnung und die Größe der Gnade. Und Herr, gib in uns diese Antwort der Freude, dir zu gehören, des Jubels, dein Eigentum zu sein. Und gib uns, dass wir das auch in dieser Welt bezeugen und Freimütigkeit haben. Herr, gib uns dein Evangelium in den Mund. Gib uns das Leben des Evangeliums in unseren Alltag hinein und schaffe dir Ehre um deines Namens willen. Herr, du hast gesagt, dass du alles vermagst. Du bist es, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen. Herr, wir schauen auf deinen hohen Priester, auf den Herrn Jesus vor deinem Thron und wollen dich preisen, dass ihm die Ehre gebührt und dass der Tag kommt, wo die Macht, wo er alle Herrschaft und alle Mächte beseitigen wird und wo er einzig und allein König sein wird. O Herr, wir danken dir für deine Treue. Und nun bitten wir dich für die, die dich nicht kennen, dass du auch in ihrem Leben wirkst und sie überwindest. Wir bitten dich für die, die sich Christen nennen, aber in ihrem Herzen nicht sagen, dass sie dir gehören. O komm und offenbare dich und überwinde ihre Herzen und befreie sie, deine Diener zu sein. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr gebe euch seinen Frieden. Amen.